Ich bin auf dem Weg in die Körnerstraße in Halle. Vor dem Haus Nummer 26 bleibe ich stehen. Unter dem Schneematsch liegt ein einzelner Stolperstein. Eine kleine, in den Boden eingelassene Gedenktafel, so groß wie ein Pflasterstein. Sie soll an Frieda Göre erinnern, die hier gelebt hat. Geboren wurde sie 1903 als Frieda Tölzing in Halle. Sie lernte Damenschneiderin und heiratete den Schlosser Otto Göre. Gemeinsam hatten die beiden ein Kind. Auf der kleinen Bronzetafel des Stolpersteins, der neben den Mülltonnen im Hauseingang eingelassen ist, steht: Aus Landesheilanstalt Alt-Scherbitz am 6.12.1940 nach Heilanstalt Bernburg, ermordet 6.12.1940. Die Körnerstraße ist ruhig, gerade biegt die Postbotin um die Ecke. Frieda Göre wurde in den 1930er Jahren psychisch krank und im September 1934 in die Universitätsnervenklinik Halle eingewiesen. Von dort kommt sie nach einem kurzen Aufenthalt in Niedleben im Mai 1935 in die Landesheilanstalt Alt-Scherbitz bei Schkeuditz. In ihrer Patientenakte steht die Diagnose paranoide Schizophrenie mit Erregungszuständen. Frieda Göre erhält ruhigstellende Medikamente und wird durch eine spezielle Bettkonstruktion regelmäßig ihrer Bewegungsfreiheit beraubt. Während ich vor dem Haus stehe, in dem Frieda Göre mal gelebt hat, frage ich mich, was das alles heißt. Psychisch krank. Paranoide Schizophrenie. Die Wörter Landesheilanstalt und Heilanstalt stehen auf dem Stolperstein in Anführungszeichen. In diesen Institutionen wurde während der Zeit des Nationalsozialismus niemand geheilt. Sie waren die Zentren der sogenannten Euthanasie. Das ist altgriechisch für angenehmer Tod. Dieser krasse Euphemismus war und ist heute die Bezeichnung für die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderung und psychisch Kranken in der Zeit von 1939 bis 1945. Bereits 1933 war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen worden, auf dessen Grundlage sogenannte Erbkranke zwangssterilisiert wurden. Als Erbkranke galten alle Menschen, die nicht in das rassistische Muster der Nationalsozialistinnen passten. Erbkranke. All diese Wörter in Anführungszeichen verwirren mich. Wie ist es möglich, an Frieda Göre und die tausenden anderen Menschen zu erinnern, die Opfer der NS-Euthanasie wurden, und dabei nicht allein die Bezeichnungen der Täterinnen und Täter zu nutzen? 1936, Frieda Göre ist zu dieser Zeit in der Anstalt in Alt-Scherbitz, lässt sich der Ehemann Otto Göre von Frieda scheiden. Unterstützt wird er durch ein psychiatrisches Gutachten des behandelnden Abteilungsarztes. Die Beklagte besaß die krankhafte Erbmasse bereits bei Eingehung ihrer Ehe mit dem Kläger. Die Nachkommen werden zu einem hohen Hundertsatz die gleiche krankhafte Erbmasse erhalten. Ohne weiteres darf angenommen werden, dass der Kläger diese Frau nicht geheiratet hätte, wenn er ihre Veranlagung und deren Folgen für die Nachkommenschaft gekannt hätte. Am 6.12.1940 findet sich der letzte Eintrag in Frieda Göres Krankenakte. Auf Anordnung in eine unbekannte Anstalt verlegt. An diesem Tag wird die 37-jährige Frieda Göre in der Tötungskammer in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt in Bernburg mit Gas ermordet. Bernburg, 40 Kilometer von Halle entfernt, war einer der 5 zentralen Tötungsorte der NS-Euthanasie. Aber auch nachdem die zentralisierten Morde 1941 nach vereinzelten Protesten eingestellt wurden, ließ man die Bewohnerinnen von Heimen und Krankenhäusern systematisch verhungern oder tötete sie durch Medikamente und Giftspritzen. An der Hand abzählbar sind die Verurteilungen von Pflegerinnen, Ärztinnen und Juristen, die beteiligt waren. Die meisten praktizierten nach 1945 ungehindert weiter. Erst 2007 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses als nichtig erklärt. Von Zwangssterilisationen Betroffene sind bis heute nicht offiziell anerkannt als Opfer von NS-Unrecht. Und erst dieses Jahr hat der Deutsche Bundestag seine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, den Ermordeten der NS-Euthanasie, gewidmet. Das sind 72 Jahre, die vergangen sind. Und ich frage mich, welche Rolle eine Gedenkstunde im Bundestag spielt, was sie bewirkt, was sie zeigen soll. Hinter dem Rednerpult steht der Bundestagsvorsitzende Norbert Lammert.
Wir gedenken in diesem Jahr besonders der kranken, hilflosen und aus Sicht der NS-Machthaber Lebensunwerten, die im sogenannten Euthanasie-Programm ermordet wurden. 300.000 Menschen, die meisten zuvor zwangssterilisiert und auf andere Weise gequält. Die Barbarei der Sprache ist die Barbarei des Geistes, hat Dolf Sternberger einmal geschrieben, der bereits 1945 ein Wörterbuch des Unmenschen zusammengetragen hat. Und tatsächlich, die Euthanasie begann mit der denunziatorischen Entmenschlichung ihrer Opfer, die als nutzlose Esser, seelenlose menschliche Hüllen verunglimpft wurden und in den Worten der Täter der Ausmerzung bedurften. Die Barbarei der Sprache ist die Barbarei des Geistes. Aus Worten wurden Taten.
Die Barbarei der Sprache, was können wir der entgegensetzen? Gedenken, erinnern, das darf kein leeres Wiederholen von Floskeln sein, das sollte mich kritisch machen. Gegenüber der Sprache und der Gesellschaft, die sie hervorbringt. Und wenn ich sonst oft zweifle daran, dass mir die Beschäftigung mit nationalsozialistischen Verbrechen konkrete Erkenntnisse bringt, hier beginne ich plötzlich zu hinterfragen. Was heißt das? Krank, gesund, behindert, normal, wer bestimmt das? Und die Menschen, die hier besprochen, definiert, sortiert werden, wo kommen sie selbst zu Wort? Bei meinen Recherchen finde ich keine Selbstzeugnisse von Frieda Göre, nur die Bewertungen und Vermerke der Täterinnen und Täter in ihrer Krankenakte. Es gibt ein Foto von ihr. Darauf schaut sie ernst an der Kamera vorbei. Ihre Gesichtszüge sind gleichmäßig, ihr Haar glatt. Sie trägt einen Kittel. Vielleicht wurde das Bild schon in einer sogenannten Anstalt gemacht. Wer war der Fotograf? Wollte Frieda Göre in dem Moment fotografiert werden? Auch in der Gedenkstunde kommt kein Überlebender der NS-Euthanasie zu Wort. Zwei Menschen sprechen über ihre Nachforschungen zu Verwandten, die damals ermordet wurden. Sie sprechen vor allem darüber, was für Tabus sie damit in ihren Familien berührten. Aber an zentraler Stelle verliest der Schauspieler Sebastian Urbanski einen Brief. Ernst Putzki hat ihn 1943 geschrieben. Putzki lebte wegen vermeintlicher Geisteskrankheit in verschiedenen Anstalten, unter anderem in Warstein. Von dort schrieb er an seine Mutter.
Liebe Mutter, wir haben heute schon 4 Jahre Krieg und den 3.9.1943. Wir geben Nachrichten. Euer Brief kam am Sonntag, den 22.8. hier an. Die Stachelbeeren bekam ich nicht. Das angekündigte Paket erhielt ich erst gestern und wurde wahrscheinlich zu Fuß hierhin gebracht. Der Inhalt: 2 Pfund Äpfel und eine faule, matschige Masse von stinkendem Birnenmus wurde mit Heißhunger überfallen. Um eine Handvoll zu faulem Zeug rissen sich andere Todeskandidaten drum. Meine Schilderungen aus Wunstorf wurden nicht geglaubt, aber diese hier muss man glauben, weil sich jeder von der Wahrheit überzeugen kann. Also, nachdem ich an Paul II, an Paula einen Brief von Warstein schrieb, schickte ich dir 6 Tage vor dem Transport die Nachricht von unserer Übersiedlung nach hier und bat noch um deinen Besuch. Der Transport war am 26. Juli und ich bin Montag genau 6 Wochen hier. Wir wurden nicht wegen der Flieger verlegt, sondern damit man uns in dieser wenig bevölkerten Gegend unauffällig verhungern lassen kann. Von den Warsteinern, die mit mir auf diese Siechenstation kamen, leben nur wenige. Die Menschen magern hier zum Skelett ab und sterben wie Fliegen. Wöchentlich sterben rund 30 Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Die Bilder aus Indien oder Russland von verhungerten Menschen habe ich in Wirklichkeit um mich. Die Kost besteht aus täglich 2 Scheiben Brot mit Marmelade, selten Margarine oder auch trocken. Mittags und abends je 3/4 Liter Wasser mit Kartoffelschnitzel und holzigen Kohlabfällen. Die Menschen werden zu Tieren und essen alles, was man eben von anderen kriegen kann, so auch rohe Kartoffel und Runkel. Ja, wir wären noch anderer Dinge fähig zu essen, wie die Gefangenen aus Russland. Der Hungertod sitzt uns allen im Nacken. Keiner weiß, wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern. Wir leben in verkommenen Räumen, ohne Radio, Zeitung und Bücher. Ja, ohne irgendeine Beschäftigung. Wie sehne ich mich nach meiner Bastelei. Wir essen aus kaputtem Essgeschirr und sind in dünnen Lumpen gekleidet, in denen ich schon mehr gefroren habe wie einen ganzen Winter in Hagen. Vor 5 Wochen haben wir zuletzt gebadet und ob wir in diesem Jahre noch baden, wissen wir nicht. Alle 14 Tage gibt es ein reines Hemd und Strümpfe. Das ist Sozialismus der Tat. Euer Ernst.
Im September 1944 verlegten NS-Mediziner Ernst Putzki nach Hadamar, wo er am 9. Januar 1945 ermordet wurde. Seine Krankenakte nennt eine Lungenentzündung als Todesursache. All den Lügen, Euphemismen und Fremdzuschreibungen der Krankenakten und Gesetzestexte stehen Putzkis hinterlassene Briefe an Freunde und Familie entgegen. Erreichen können sie eine Öffentlichkeit erst jetzt. Damals wurden sie abgefangen. Von Frieda Göre finde ich keine Briefe. Wenn ich versuche, ihren Lebensweg zu rekonstruieren, bin ich auf ihre Krankenakte angewiesen. Ihre eigene Stimme fehlt. In der Körnerstraße 26 liegt der Stolperstein mit Frieda Göres Namen. Das Haus, in dem sie lebte, steht noch. Aber sprechen kann es nicht.